หรู
หรูI have progress where for boy named Smith Montevideo have been named.
You. Oh no, I'm not him.
Ich habe, glaube ich, gelernt über die letzten Folgen, dass es immer ganz gut zu meinem Entertainment, sage ich mal, zuträglich ist, wenn ich am Tag eine Cola getrunken habe, an dem wir aufnehmen.
Eine Cola am Tag reicht dann dafür?
Ja.
Ja.
Sehr sensibel, was
0,3 Fritz Kopf. Beste.
Und ab in die Post. Ja, das ist bei mir tatsächlich so. Da bin ich dann wirklich angeknipst.
Ja, bei mir wirkt das Koffein auch immer noch. Gibt ja Leute, bei denen ist das, ja, die sind schon so im Arsch. Anne ist da zum Beispiel, glaube ich, auch schon. Die kriegt Kopfschmerzen, wenn es kein Koffein mehr ist. Wach ist sie dann trotzdem nicht, aber dann gibt es Kopfschmerz.
Das ist scheiße.
Ja. Ja, das ist da vielleicht schon ein bisschen ja, abgedriftet.
Auch so Leute, die so morgens ohne Kaffee nicht können. Also, das nicht nur so ein Spruch ist, sondern die dann halt morgens wirklich komplett verklatscht sind, wenn sie nicht irgendwie ihre 3 Tassen Kaffee intus haben.
Also ich gebe zu, mir gibt das morgens schon so einen Kick, aber jetzt nicht. Ich wache auf und brauche sofort einen Kaffee und bevor ich überhaupt irgendwas mache, also ich stehe den ganzen Tag ganz normal auf, mache mich fertig, fahre zur Maloche und dann trinke ich so erstmal einen Kaffee, so gemütlich, schön, ne, so. Aber ich brauche es jetzt nicht so, wie, keine Ahnung, manche Leute die erste Kippe morgens um 7 oder so.
Ich habe das manchmal so in der akuten Festivalvorbereitungszeit, also Arbeit technisch, nicht privat, dass ich früher wirklich als Azubi echt so im Sommer eine Cola am Tag, sonst war ich morgens einfach nicht wach. Also es ist aber dann auch, weil halt ne Stress und dadurch kannst du irgendwie nicht viel pennen, weil du gestresst bist. Dann trinkst du eine Cola und kannst du noch schlechter pennen, kannst du noch später pennen. Ich bin wirklich, das ist bei mir mittlerweile ein Ding. Und das war schon immer so, bin jetzt ja auch nicht sonderlich alt, wenn ich nach 16 oder 15 Uhr eine Cola trinke, Fritz-Cola besonders, vor 0 Uhr penne ich an dem
Tag.
Das ist wirklich irre. Also es ist wirklich richtig lang. Und das war dann echt so ein Teufelskreis immer im Sommer, weil ich dann aber ohne Cola morgens irgendwie auch nicht richtig wach geworden bin. Also jetzt nicht morgens zum Frühstück, aber keine Ahnung, oder so zum Mittag oder so um 12 dann halt im Büro. Und ohne Cola ging irgendwie nichts. Und das war irgendwann, ist mir so aufgefallen, dass es so wortwörtlich ins Gewicht fällt. Und ich irgendwie so gemerkt habe, so, naja, krass, ja, so ein halber Liter Cola am Tag, das merkt man dann ja auch auf der Waage irgendwann.
Oh ja. Das ist auch so ein Ding, was man gerne vergisst. Ich meine, ich kann von Glück reden, dass ich dann nicht so von betroffen bin, was so Gewichtsschwankungen angeht. Aber trotzdem, ja, vergisst man ja. Aber was ich, glaube ich, auch irgendwann mal gegoogelt habe, und da sollte man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber weil es mich einfach mal interessiert hat, weil mir das Koffein auch immer so ein, ja, erstmal so eben diesen Wachkick gibt und auch so einen Motivationskick. Und da habe ich einfach mal überlegt, so, vielleicht setzt das auch so ein bisschen Serotonin frei. Und das, so wie ich das, glaube ich, gelesen habe.
Damit kommen wir zum ersten Album des heutigen Tages. Girl in Red, erster Song, Serotonin.
Alter, das war kein...
Fuck, du hast die Überleitung zu früh gemacht.
Ah. Ja, machen wir jetzt weiter. Warum hast du aufgehört? Das war übrigens nicht meine Absicht, ohne Scheiß. Es ist so angefangen, es war so...
Ich wollte dich, ja, ich wollte dich auch gar nicht... Du hast mich
voll unterbrochen, ne? Naja.
Ja, voll.
Cool.
Sorry. Ja, ich glaube schon auch, dass das so einen Serotonin-Kick gibt. Und vor allem, was bei mir aber dann auch das Ding ist, dass ich dann auch so einen Low
dadurch
langsam kriege. Also es ist wirklich so ein kleines Achterbahn-Ding bei mir, dass ich dann so nach dem, also so wenn ich zum Mittag oder so eine Cola trinke, dass ich so 15, 16 Uhr merke, okay, das Koffein kickt nicht mehr. komischerweise kommt es dann ja später nochmal, wenn ich dann pennen will, klar, wenn man es wieder nicht mehr gebrauchen kann. Aber dass ich so dann nachmittags und irgendwie so mit Essen im Bauch und so, und dann sitzt du im Büro und bist so, okay, jetzt erstmal eine Runde pennen. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Koffein ist so eine komische Droge auch.
Voll. Ich passe aber auch immer auf, dass ich nicht nach 16 Uhr oder nach 17 Uhr oder so auch mir noch einen Kaffee reinziehe. Eigentlich hatte ich jetzt nie so Probleme, dass ich abends nicht einschlafen kann, aber es ist so ein bisschen aus Angst, weil es eben bei mir noch echt so gut wirkt. Aber es ist wirklich nur an so Tagen, wo ich wirklich komplett fertig bin und wo ich weiß, okay, ich muss abends nochmal irgendwie ein bisschen was schaffen oder ja, mich ein bisschen konzentrieren und dann brauche ich vielleicht nochmal einen kleinen Schub und dann, ja. Naja.
Aber du bist dann auch Kaffeetyp und nicht so
Mate. Genau, ich bin ein Kaffeetyp. So, ne? Also Mate habe ich nie wirklich getrunken. Nee, also ich nehme jetzt ab und an, nehme ich mal einen Schluck, wenn Anne eine Mate aufhat. Aber ansonsten, nö. Aber ich muss sagen, diese Charity-Mate fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe zu dieser klassischen Club-Mate, habe ich, immer Aschenbecher Wasser dazu. Aber mittlerweile geht's. Weil ich jetzt immer wieder so einen Schluck von Anne getrunken habe, habe ich mich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und jetzt schmeckt es für mich nicht mehr so hart danach. Also es geht eigentlich voll klar, komischerweise.
Nee, ich finde, es schmeckt wie schwarzer Tee in Aschenbecher gekippt, einmal so durchgerührt und dann schön ins Glas rein.
Das ja, so ging es mir am Anfang trinken, auch, aber wenn ich jetzt so einfach mal so einen Schluck nehme, dann ist es echt nicht mehr so schlimm. Aber nee, sonst bin ich Kaffeetrinker. Und ja, auf jeden Fall jeden Tag mindestens 1 bis 2 Tassen. Nicht Liter.
Ja.
Ja, also schon Liter am Tag muss schon sein.
Nee, also ich mache das schon noch aus Genuss, so 1-2 Liter am Tag. Mehr muss das für mich auch gar nicht sein. Solange das noch wirkt und ich kann dann auch gut einschlafen abends.
Ja, das ist halt auch so, wenn man essen geht. Und man stellt sich so am Ende noch so ein Espresso oder so. Also habe ich auch schon mal gemacht, aber auch voll Schiss gehabt, dass dann so, okay, der Abend ist gelaufen. Ich habe das, glaube ich, auch immer nur gemacht, wenn es am Wochenende war. So in der Woche, da will ich nicht mit dem Feuer spielen. Apropos Feuer, nee, keine Ahnung.
Apropos Feuer, ist das Feuer, das Broilers-Album.
Ist das eigentlich gechartet, Paul? Hast du geguckt?
Ja. Ich wollte noch mal einen kleinen Callback zu letzter Folge geben. Meine erste Notiz hier für heute ist Broilers
Album. Ich habe mir die Frage nämlich aufgeschrieben.
Ja, natürlich habe ich geguckt.
Ja.
Sehr gut. Ja, haben wir letzte Folge nämlich drüber gesprochen, wo dieses Album wohl charten wird. Ich habe gesagt, ich schätze die 1. Pada hat gesagt, er schätzt auch die 1, aber aus Höflichkeit schätzt er die 2.
Ja, oder das Gleiche schätzen. Ich glaube, ich habe gesagt, es fängt erst auf der 3 an und geht dann irgendwann auf die 1 oder so. Irgendwie sowas. Naja.
Ja, war nicht direkt. Richtig. Es ist auf der 1 gechartet. Direkt in der ersten Woche. Auf 2 in der Woche ist natürlich, wie könnte es anders sein, Fury and the Slaughterhouse gechartet. Was auch sonst. Wir haben 2021. Natürlich charten 2 so coole Alben.
Okay.
Deutsche Charts, einfach vergessen. Kommen wir auch später gerne nochmal zu. Habe ich noch einen zweiten kleinen Callback.
Also deswegen sagst du Platz 3 nicht?
Aber damit herzlich willkommen.
Oder hast du es? Okay, alles klar.
Nö. Platz 3 aus der Woche habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Das war irrelevant. Das war irgendwas Schlager-Idioten-mäßiges oder so, glaube ich. Nee. Aber damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 5. Finally, don't call it a comeback. Wir sind wieder da. Wir hatten eine kurze Pause. Ich glaube, für die Veröffentlichung war es gar nicht so eine lange Pause, aber zumindest fürs Aufnehmen. Wir hatten ein bisschen vorproduziert aus Bock und jetzt haben wir ein bisschen Päuschen gemacht, weil es sich irgendwie nicht anders ergeben hat. Aber wir hatten ja schon damals angekündigt, wir möchten heute ein bisschen über Alben sprechen und eine EP ist auch dabei. Und vorher möchte ich aber noch einen zweiten Callback machen. Und zwar haben wir letzte Folge über Lineups gesprochen. Und wir wollen das Thema jetzt gar nicht nochmal so sehr vertiefen, aber nur einmal der Vollständigkeit halber, dass ihr wisst, dass wir es mitbekommen haben. Und es war dann ja auch nochmal öffentlich Thema, lustigerweise, nachdem wir es thematisiert haben, ist es ja auch in aber die breite so Öffentlichkeit gekommen. Wir sind Deutschlands Influencer
Musik, bevor es cool war, ja.
Offensichtlich. Ja, genau. Wir haben Line-Up-Kritiken geschrieben, bevor es die Backspin gemacht hat. Nee. Genau. Rock am Ring und Rock im Park haben ihr Line-Up veröffentlicht und unter den 107 Männern waren auch 2 Frauen. Was cool ist, weil so ist das ja auch ungefähr im Verhältnis der Bevölkerung, dass es 107 Männer auf 2 Frauen gibt. Naja, jedenfalls hat sich das hat sich das Rock am Ring dann auch noch ein Statement rausgelassen, was ungefähr so gut war wie die erste Bestätigungswelle, nämlich nicht. Und wo sie nochmal ein bisschen geschrieben haben, dass ihnen ja auch die Hände gebunden seien und dass sie sich nicht in der Rolle sehen würden, diese Quote erfüllen zu müssen und zu können und dass es ja an anderen Punkten angesetzt werden sollte als bei ihrem Festival. Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich möchte an dieser Stelle auch nur noch mal mitgeben, dass auf der Website ganz groß steht, dass es ein gefördertes Projekt ist von Neustadt Kultur und der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Sie dadurch gar nicht mehr so sehr an Ticketverkäufe gebunden sind und sie damit theoretisch noch ein bisschen mehr Freiheiten hätten als normalerweise, weil sie nicht so profitorientiert buchen müssen. Darum wäre es vielleicht dieses Jahr ja mal eine gute Option gewesen, mal ein paar coole Acts zu buchen. Naja, schade Schokolade. Spielen am Ende halt doch wieder die Broilers, The Offspring und Call It What You Want. Ihr wisst, was für Bands wir meinen.
Drumkick Murphys,
No Weapons, Schmutzki,
Hives,
Millen Collin. Die spielen natürlich alle nicht, weil natürlich ja, alles FKP-Bands sind. Aber ja, Schmutz dieser Genres, sagen wir es mal. Dann ein allerletztes Mal. Der Running Gag ist schon seit vielen Folgen tot. Ich habe bei Instagram schon gepostet. Pade, was habe ich hier für eine Platte in der Hand?
In der Platte.
Was ist es?
Finally. Ist die Special Edition Vinylbox von den Broilers mit dem Piss-Bett.
Jazz-Album. Darüber sprechen wir heute.
Es ist das die endlich ist das Vinyl. Death from Above Album Is for Lovers bei ihm angekommen. Rest in Peace. Gag, dass die Vinyl nicht mehr da ist. Sie ist jetzt endlich da. Und ja, somit hast du auch meine... Ja.
Rücksendeantrag ist ausgefüllt.
Ja.
Genau. Ja. Ich wollte an dieser Stelle noch mal einmal ein biges Shoutout an Mr. Boris Johnson geben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einen DHL-Mann vor der Tür stehen hatte, der kein Kleingeld dabei hatte, das kam dann noch dazu, und der original 17,30 Euro Zoll von mir haben wollte. Die Platte hat 30 Euro gekostet im Vorbestello. Das heißt, ich habe über 50% nochmal an freaking Zoll drauf bezahlt. Das heißt, ich habe 45 Euro für diese Platte bezahlt. Ich freue mich mega. An dieser Stelle möchte ich einmal Stormzy zitieren. The building, just be honest. Just be honest. I can never die. I'm Chuck Norris. Chuck Norris. Fuck the government and fuck Boris. Yeah. Yeah, I'm a villain, killing when I'm barring. Brothers in the hood, just like the movie that I'm starring. Service in my whip, I phone the boss to bring my car in. I could probably take a trick, but I just wouldn't. Ja. Was Stormzy sagt, sage ich an dieser Stelle
einfach. Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal ein Danke aussprechen, denn für Künstler und Künstlerinnen ist es auch erschwert, dort zu touren, denn man muss dafür jetzt auch Visi beantragen. Und
Visavi.
Ja, auch ich habe eigentlich vor, irgendwann mal da zu spielen. Aber ich spreche natürlich eben für alle Künstler und Künstlerinnen, dass das scheiße ist und ein unnötiger Mehraufwand. Ja.
Ja,
Das wird vor allem in beide Richtungen schwierig, sowohl genau. für UK-Bands, die nach Europa kommen möchten, als auch umgekehrt. Für große sieht es momentan so aus, als wäre das irgendwie umsetzbar, aber für die Kleinen wird es dadurch echt nochmal viel schwieriger, was super scheiße ist, weil das sowieso schon schwierig genug war, vorher irgendwie auf die Insel zu kommen oder von der Insel hierher zu kommen. Und das macht es einfach nochmal schwieriger, was uncool ist, weil wir Newcomer-Bands aus Europa gerne in UK sehen möchten und aber vor allem auch UK-Bands in Europa sehen möchten, weil UK-Bands einfach geil sind. Ja.
Das wollte ich nochmal hinzufügen.
Paddel, hast du noch Notizen oder wollen wir mit
Lass uns einfach anfangen. Ich habe nichts mehr, du hast auch mir meine beiden Punkte nicht weggenommen, aber die habe ich mir auch notiert, das waren die Charts und der Death from Above Gag. Setz it. Sehr gut. Bei Schlaue ein Gedanke.
Endlich ist er Death. Death from
yes.
Running Gag.
2021. Okay.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir ein bisschen über Alben sprechen möchten, weil irgendwie im April viel Geiles rausgekommen ist oder zumindest viel, worüber wir beide gerne irgendwie sprechen wollten und wir das Gefühl hatten, dass wir noch viel zu lange April-Alben hören müssten, damit wir dann irgendwie klarkommen würden und dann irgendwann Mai-Alben hören würden und dann würden wir irgendwie immer hinten raus Probleme kriegen. Jetzt haben wir den ganzen Mai es nicht geschafft aufzunehmen. Das heißt, Aufnahmedatum ist der 25. Mai. Wir sprechen hauptsächlich über Alben vom 30. April. Ja, die Albumfolge ist viel zu spät, wissen wir. What the frick ever? Wir sprechen heute über ein paar Alben, die im April rausgekommen sind. Da möchten wir jetzt es mal so nennen. Ich habe welche mitgebracht und Pada hat welche mitgebracht. Vielleicht fangen wir an mit einem Album, von dem wir schon mal einen Song in diesem wunderschönen Podcast, mein absolutes Herzensprojekt, ich freue mich so, dass wir wieder aufnehmen können, Padde, ohne Scheiß. Ich habe es richtig vermisst die letzten Wochen. Irgendwie haben wir es einfach aus beruflichen und privaten Problemen sagen, aber ich nenne es mal
zeitlich. Wir haben leider genug anderen Krams zu tun.
Nicht geschafft.
Mhm.
You name it. Und wir sprechen heute über das neue Album meiner neu erfundenen Lieblingsband. Ich habe ja viele davon, aber ich glaube, das Manchester Orchestra Album, was vor dem, über das wir jetzt sprechen möchten, ich habe mich schon wieder komplett viel zu komplex, der Satz.
Wir sind nochmal kurz. Wonderwall. Fickt euch, gelliger Brüder, leck mich doch am Arsch.
Wir sprechen über das neue Album meiner neu erfundenen Lieblingsband, Manchester Orchestra. Meiner neu gefundenen Lieblingsband, Manchester Orchestra. Das neue Album The Million Masks of God ist am 30. April erschienen bei Loma Vista, wen auch immer das interessieren sollte. Patrick, das Album geht los mit dem Song Inaudible. Du musst es nicht raussuchen, ich sage es dir.
Ich bin bereit.
Was hast du für einen Eindruck des Albums erhalten, als du diesen Song gehört hast? Wie hat er dich ins Album reingezogen?
Der hat mich...
Was hattest du für Erwartungen, nachdem du den Song gehört hast, nachdem du ja auch Bad Head und Kill Timing, die ersten beiden erschienenen Singles, schon gehört hattest?
Ja, ich muss jetzt so ein bisschen überlegen, was habe ich von dem Album erwartet? Also wir haben die ersten beiden Singles ja auch besprochen, die kannte ich auf jeden Fall. Ich habe dann auch mitbekommen, dass sie den dritten Song veröffentlicht haben. Das war Telepath, ist das richtig? Der kam auch mit dem Video, was ich übrigens ein sehr schönes Video finde. Und der Song gefällt mir auch sehr gut. Ist auf jeden Fall, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, also mit eines meiner Highlights von dem Album. Und ich würde sagen, ja, dass der Opener auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck auf das Album mit sich bringt, da ich schon das Gefühl hatte, weil du mir ja auch mal einen Song von dem vorherigen Album gezeigt hast, was ja auch mehr so, also es war auch schon so sehr cineastisch, würde ich jetzt mal sagen, was auch auf das neue Album spricht, aber nochmal diese Mischung aus so Indie, Alternative Rock, aber auch mit so Folk-Einflüssen so ein bisschen verbindet. Und der Opener macht eben genau so einen guten Eindruck auf das, was alles danach kommt. Das ist eben diese Mischung, wie ich schon gerade gesagt habe, dass da so alles dabei ist, aber man hat eben nicht nur diesen, dann kommt wieder ein so ein Rocksong, dann kommt wieder ein so ein Folksong und dann kommt wieder ein so ein Song, sondern die Genres werden mit jedem Song eigentlich nicht unbedingt mit jedem Song, aber also mal mehr und mal weniger vermischt. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant und war ich ehrlich gesagt auch überrascht über die Mischung. Auch wenn ich es vielleicht irgendwo so ein bisschen erwartet hätte. Aber die Umsetzung ist ja dann immer noch was anderes, wenn man sich das dann anhört. Und ich finde, dass es auf jeden Fall eine gelungene Mischung ist, die sie da haben, die sich dann durchs ganze Album schlängelt. Und klar, mit Telepath hat es, der Song ist natürlich mehr so folky als irgendwie ein Rocksong. Also, weil ich jetzt vorhin gesagt habe, man hat, ja, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Und da würde ich sagen, ein guter Intro-Song. Was war denn deine Meinung? Weil mich würd mehr interessieren, was du denkst, weil du hast ja davor ja jeden Tag das Album einmal gegeben oder dich durch die ganze Diskografie gehört und mich würde jetzt mal interessieren, was du dazu sagst.
Also ich muss genau sagen, natürlich, ich hatte in Telepath schon reingehört, als der Song rauskam, aber tatsächlich auch nur so ein, zwei Mal. Bad Head und Kill Timing habe ich tatsächlich relativ tot gehört, so. Weil, genau, ich gerade irgendwie die Band entdeckt hatte und dann hört man ja das neue Zeug immer so ein bisschen mehr on repeat, wenn es erstmal nur so zwei gibt und man dann die aber irgendwie auch cool findet. Und die Songs waren ja relativ ähnlich, genau, und Telepath fiel dann nochmal so ein bisschen raus und es war so klar, dass es wieder so ein bisschen wird wie auf dem vorherigen Album, dass es so ein bisschen ruhigere Parts gibt, aber dann halt irgendwie auch nochmal so groß aufgeht. Also bei Bad Head geht es ja dann auch nochmal richtig zur Sache. Und das fand ich irgendwie schön, wie du sagst, auch so runtergebrochen in Audible, dass sie einfach da so einmal die ganze Bandbreite des Albums eigentlich gezeigt haben und irgendwie gezeigt haben, so, es wird laute Elemente geben, der Song bricht ja am Ende irgendwie auch nochmal so aus, wo es dann so rein instrumental wird und ist irgendwie, wie du sagst, so sehr orchestral und groß die ganze Zeit, aber fängt irgendwie auch ruhig an und so dieses Stimmen-Sample, was ich glaube von der Tochter von Andy Hull, dem Sänger ist, die ja so ab und zu mal wieder vorkommt auf dem Album, haben wir auch schon mal bei Bad Head drüber gesprochen. Ich glaube, das haben wir aber rausgeschnitten aus dem Podcast. Auf Bad Head, was die erste Single war, und auf The Internet, der letzte Song des Albums, ist die Tochter von Andy Hull zu hören, die Geschichte vom Schäfer und dem Wolf erzählt. Vermutlich allen bekannt. Der Wolf kommt, der Wolf kommt, der Wolf kommt, ist aber nur Fake, der Wolf kommt gar nicht. Und als der Wolf dann kommt, kommt niemand mehr zum Helfen. Das ist auf dem Album in zwei Parts geteilt, einmal auf Bad Head und auf einmal auf The Internet zu hören. Und genau, ihre Stimme hört man auch schon im Opener-Song, wo die Stimme einfach immer wieder sagt, I have no bad dreams. Genau. Das ist so ein bisschen, was sich so durchzieht, aber ansonsten ist das Album wohl auch sehr influenced von dem Tod des Vaters vom Gitarristen der Band, soweit ich weiß. Das ist so ein bisschen verarbeitend, aber genau, es geht auch viel irgendwie, ja, um Erziehung wäre übertrieben, aber so der erste Song ist ja auch so ein bisschen ein Gespräch zwischen dem Vater und dem seinem Sohn. Das ist dann, da geht es dann tatsächlich eher um den Sohn von dem Gitarristen der Band, irgendwie mit Spend all your money, cause money is all you need, so ein bisschen die Welt erklären und so. Genau, das zieht sich so ein bisschen durchs Album. Und ich finde aber, dass es deutlich Naja, so elektronischer. Also die Beats sind ja viel, viel eher irgendwie mit einer Drum Machine oder einer 808 oder was auch immer gemacht und nicht mit, wie vorher mit einem Schlagzeug. Das ist wieder im selben Studio produziert und tatsächlich auch von derselben Produzentin. Es gab so einen ganz geilen Teaser für das Konzert. Man wusste überhaupt nicht, dass die Band ein neues Album ankündigen wird. Es gab nur ein Digitalkonzert, wo sie das komplette Erfolgsalbum Black Mile to the Surface gespielt haben. Und dann, als es diesen Livestream gab, wurden immer wieder so Sachen eingeblendet und irgendwie funkten die auf und es wurden irgendwie Ausschnitte aus dem Studio gezeigt. Das Studio kannte man dann auch schon aus der Doku, die zum vorherigen Album erschienen war, die I Know How to Speak heißt. Kann ich auch sehr empfehlen. Wer Musikdokus mag, wird diese Doku auch mögen. Und genau, da ging es so ein bisschen um den Albumprozess und das wurde dann immer wieder eingeblendet, aber man dachte irgendwie so, hä, komisch, die Songs, die sie da im Album spielen, kennt man irgendwie noch gar nicht. Und dann irgendwann blinkte so The Million Masks of God immer wieder ein und dann irgendwie Bad Head und dann irgendwann ein Datum und dann irgendwie immer wieder so neue Stücke der CI von einem neuen Album, also der Corporate Identity, also so ein bisschen dem Design und dem Cover und so. Und dann am Ende, als das Konzert vorbei war und sie den letzten Song gespielt hatten, sie haben einfach nur das Erfolgsalbum einmal von A bis Z durchgespielt, dann stand einfach nur The Million Masks of God, Bad Head und dann das Release-Date. Krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Es war einfach saugeil, weil es so mega atmosphärisch ist. Sie waren irgendwie in ihrem Studio, was halt so ein fettes Kirchenfenster im Hintergrund hat. Sieht super wild aus. Genau. Und dann war irgendwie klar, es kommt ein neues Manchester Orchestra Album und niemand hatte es erwartet in diesem Stream, sondern alle dachten, naja, okay, Corona, die würden halt spielen halt irgendein Digitalkonzert in ihrem Studio. Ach, ist ja cool, dass sie ihr Erfolgsalbum nochmal durchspielen. Haben alle Fans irgendwie drauf gewartet, aber es hat niemand damit gerechnet, dass sie ein neues Album ankündigen, weil es gar nicht geleakt war vorher, dass da ein neues Album kommen geil. Wird.
Voll cool.
Sowas finde ich immer voll geil. Und es hat auch sogar im Nachhinein voll Bock gemacht, sich das irgendwie nochmal anzugucken und dann im Hintergrund oder beziehungsweise über so einen Beamer wurden halt so in den Raum, aber so ein bisschen in den leeren Raum und so auf die Band und so immer schon so Textzeilen vom neuen Album irgendwie gezeigt und so die ganzen Texte quasi schon geleakt, aber keiner hat es gecheckt, weil alle irgendwie dachten, naja, es ist halt so ein bisschen atmosphärisches Blabla. Aber irgendwie las man dann so manchmal auf der Brust von Andy Hall so Bad Head und dann irgendwie Kiel Timing und so. Und wenn man irgendwie sich das Album dann so, oder beziehungsweise das Digitalkonzert im Ganzen anguckt, merkt man so, ach krass, das ist die komplette Tracklist, die sie da einfach schon geleakt haben. Aber währenddessen hat man es natürlich gar nicht gecheckt, sondern dachte, es wäre so ein bisschen Visuals halt irgendwie.
Voll geil, wenn man sich eben so coole Wege überlegt, wie man so Teaser raushauen kann oder wie man seine Fans teasen kann. Finde ich cool, dass man da so einen kreativen Weg wählt und nicht, ich sag mal, einfach nur so kleine Snippets raushaut, sondern so ein bisschen nicht auf dem ersten Blick erkennbar, was das dann darstellen soll. So dass, wie du schon sagst, dass man denkt, okay, das gehört mit zu den Visuals oder so und dass man hängt irgendwie ganz cool und ja, cool. Finde ich geil.
Ja.
Mich erinnert das so, wie ja, Radiohead das auch ganz oft machen oder naja, was heißt ganz oft machen, aber die sind auch immer so sehr kryptisch, was sowas angeht. Sowieso, da habe ich gerade so, musste ich gerade dann denken. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Album kam, war da immer irgendwie so ein bisschen Mystery und so. Naja, aber cool.
Finde ich geil, finde ich auch geil, dass es mittlerweile mehr Agenturen und Labels gibt, die sich irgendwie darum kümmern, dass es sowas Cooles wird und es irgendwie ein bisschen special ist und es halt nicht so, hey, hier ist das erste Video und auch einen direkten Merch-Drop dazu und bestellt hier mal das Album vor und ich habe auch ein Video gemacht und das ist voll langweilig, aber es klickt bestimmt voll gut auf YouTube, sondern dass es dann so ist. Oder beim Kings of Leon-Album war es ja so, dass sie voll engen Fans irgendwie Shirts zugeschickt haben, wo auf den Shirts dann vorne in der Mitte einfach nur der Album, der Songtitel stand und hinten der komplette Text des des Songs. Und das haben sie irgendwie Fans zugeschickt und haben damit quasi die Tracklist geleakt, weil sie es irgendwie den Fans geschickt haben. Und es klar war, wenn sie das den Fans schicken, die posten das natürlich. Und dadurch ist so ein bisschen so Social Media und alle waren so, ah, okay, krass, neues Album oder was. Also so, genau, solche Aktionen finde ich irgendwie einfach immer cool.
Finde ich, ist eine gute Mischung, weil da haben halt...
Macht dann Bock, das auch zu verfolgen. Da haben alle halt
was davon. Das Label denkt natürlich, klar, Reichweite schaffen und so, wenn ein Album ankündigen, bla bla bla. Aber auf eine super schöne, kreative Art und Weise. Finde ich dann so wirklich die goldene Mitte, als immer nur direkt auf die 12 und Hauptsache alle bestellen alles Mögliche vor, damit möglichst viel Patte rumkommt, voll, bevor überhaupt irgendwas da ist. Ja.
Voll.
Cool.
Same. Wollen wir noch reinhören in einen Song des
Albums? Ja, sehr gern.
Und wenn, welchen würdest du auswählen? Wollen wir in Telepath reinhören, weil wir schon so viel darüber gesprochen haben? Vielleicht.
Ne? Ja. Dann hören wir jetzt in Telepath rein von Manchester Orchestra von ihrem Album The Million Masks of God. Nobody take that light again. Everyone I know is slowly falling in the ocean. I don't wanna be the next to row. I never learned to swim. Baby, do you love? Baby, do you love? Baby, do you love me? No. Das war Telepath von Manchester Orchestra.
So ist es. Ich muss sagen, das Album war für mich schon so ein kleiner Grower. Also ich musste da schon ein paar Mal durchhören, bis ich es so richtig geil fand. Beim ersten Mal durchhören dachte ich echt, boah, es ist sehr ruhig, es ist sehr Storytelling, es ist so, man merkt voll, dass sie sich irgendwie Gedanken gemacht haben, was sie erzählen wollen und das, also... Ich finde, es wirkte fast ein bisschen Konzeptalbum-mäßig, das, ohne dass ich jetzt viel auf die Texte geachtet habe, aber ich finde, dass man merkt es so, dass es irgendwie irgendeinen inhaltlichen Drive gab und dass sie irgendwie sich wahrscheinlich zusammengesetzt haben und so dachten, hey, was wollen wir unbedingt nochmal auf einem Album sagen, mäßig so. Was ich überhaupt nicht schlecht finde, aber genau, ich finde, und dadurch finde ich es so ein bisschen kantiger als das Black Mile to the Surface Album. Kam mir zumindest so vor. War das für dich auch so? Hast du es auch mehrmals hören müssen, damit du so richtig reinkommst?
Ja, tatsächlich schon. Auch wurde ich auch ein bisschen viel geleitet durch die beiden Songs Bad Head und Kiel Timing, weil ich schon, auch wenn ich mir vorgestellt habe, okay, da wird so eine Mischung drin sein, dachte ich aber, da wären mehr so Tracks wie Bad Head und Kiel Timing drauf. Es ist für mich insgesamt... ja, eher auf jeden Fall viel ruhiger. Und ja, ich musste mich da auch ein bisschen durchkämpfen, muss ich fast sagen. Also, aber bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mich ein bisschen mehr drauf einlassen konnte und nicht darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert. So fühlt sich das irgendwann so ein bisschen an, so, okay, ist ja gut, aber irgendwie muss da noch so ein bisschen was passieren. Und es wurde dann nach mehrmaligem Hören schon besser. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so zu einem Fazit kommen wollen. Ich würde sonst einfach mal so ein kleines Fazit schon mal ziehen. Du kannst ja gerne noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn du möchtest. Aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Von der Mucke her, die Mischung ist, wie schon gesagt, passt ganz gut mit diesen rockigen Elementen, mit den folkigen Elementen. Dann hat man auch elektronische Sachen mit drin. Aber nichts wirkt zu aufgesetzt von den Instrumenten her und von den Kompositionen. Was mich allerdings am Ende gestört hat, ist, dass es mir einfach zu sehr auf, dass es mir ein bisschen zu auf episch und bombastisch und cineastisch gemacht ist. Also mir war das am Ende einfach zu viel. Jeder Song, ja, also die hätte man auch so ein bisschen für sich ein bisschen ruhiger lassen, so wie Telepath zum Beispiel. Das ist einer der wenigen Songs, die sie jetzt nicht so auf so richtig dick gemacht haben. Und fast alle anderen Songs, ja, ist mir einfach ein bisschen eine Nummer zu doll. Und ich finde das manchmal ein bisschen schade für die Songs, weil die Songs an sich gehen so ein bisschen unter, dadurch, dass sie so ich weiß nicht, wie so pompös arrangiert worden sind. Und das hat mich am Ende so ein bisschen gestört. Deswegen sind ihm, glaube ich, auch meine Highlights Bad Head Kill Timing und Telepath. Und ja, vielleicht der Opener, den finde ich auch gut. Weil da hat man wenigstens noch so eine Reise. Und ja, aber das war so, ist so mein Fazit zum Album.
Ich muss auch sagen, dass ich bei den ersten Spins das Gefühl hatte, dass so ein bisschen dem Album der Drive fehlt. Und das ist so ein bisschen, da hatten wir schon mal privat drüber gesprochen, dass wie bei dem Kings of Leon Album, um jetzt nochmal wieder eine Referenz zu dem Album zu bringen, würde aber vermutlich auch in meinen Top-Alben des Jahres auftauchen, darum referiere ich jetzt schon mal ordentlich darauf, dass die Singles einfach so ein bisschen fehlgeleitet haben, weil das fand ich auf jeden Fall auch. Und mir war das vom Vorgängeralbum schon ein bisschen klar, dass es irgendwie ein sehr vielseitiges Album werden wird. Und so mit den Singles, ich finde, dadurch wird jetzt auch im Nachhinein total klar, und das war bei den Kings of Leon, finde ich, auch total so, was sie mit den Singles machen wollten. Und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, mit, ich glaube, Inaudible als Single zu bringen, hätte nichts gebracht. So. Und auch, weiß ich nicht, Let It Storm oder Annie oder so als Single zu bringen, hätte, glaube ich, irgendwie, das macht einfach keinen Sinn, weil das irgendwie keine richtigen Songs sind, die, glaube ich, Leute interessieren, die nicht Manchester Orchestra hören und voll fühlen, so. Ich glaube, dass es halt sozusagen die Singles einen guten Eindruck davon gegeben haben, was es instrumental ungefähr wird, weil dass seine Stimme irgendwie special ist und dass es so immer so ein bisschen Storytelling-mäßig ist und es wird ja dann irgendwie auch oft so als Emo-Pop bezeichnet, weil es so ein bisschen melancholy ist, aber schon auch ein bisschen poppy immer mal wieder und aber auch irgendwie ein bisschen schon auch mal eine Gitarre zu hören ist und ein Schlagzeug und so, aber genau wie du sagst, auch manchmal so ein bisschen folky, also so irgendwie so sehr durchmischt, aber vom Text ja meistens auch relativ schwer und seine Stimme ist ja auch immer so sehr gedämpft eher und ich glaube, darum verstehe ich schon, was sie damit machen wollten und fand so diesen Move, Kill Timing und Bad Head relativ schnell nacheinander rauszuhauen, obwohl die Songs sich ja relativ ähnlich sind und ja sogar Zeilen sich wiederholen, checke ich schon so ein bisschen. Und ich glaube, dass wenige Songs auf dem Album Sinn gemacht hätten, an der Stelle das als Single zu bringen. Also was sollst du mit Angel of Death als Single? So, das ist, glaube ich, einfach nichts, was irgendwie als Single Sinn macht und als Teaser aufs Album. So. Und dann finde ich es schon verständlich zu sagen, hey, hier, guck mal, Bad Head ist erste Single. Wir haben jetzt irgendwie uns ein neues, weiß ich nicht, Elektroschlagzeug gekauft. Übrigens, so wird das Album ungefähr klingen. Dann mit Kill Timing so ein bisschen, ja, es wird nicht nur auf einem Song
auf so zwei klingen,
sozusagen als Erklärung. Und dann aber mit, genau, sondern zwei Songs des Albums. Nee, und dann irgendwie mit Telepath aber auch so ein bisschen, aber es gibt trotzdem auch so ruhigere, folkigere Nummern. Darum finde ich so eigentlich als Albumerklärung irgendwie ganz schön und finde dann auch den Bogen, den das Album schlägt, irgendwie verständlicher. So mit Inaudible relativ ruhig rein, The Internet. Immer, wenn ich dieses Album auf Spotify höre, wenn ich es von A nach Z durchhöre, was ich relativ häufig bei Manchester Orchestra Alben tue, ich denke jedes Mal, wenn The Internet losgeht, dass es The Silence vom Vorgängeralbum ist, weil die irgendwie am Anfang auch so voll ähnlich klingen und ja auch so total ruhig anfangen und dann fahren sie ja auch nochmal hoch und erst wenn der Gesang anfängt, bin ich so, das ist ein anderer Song, das ist gar nicht der Song, den ich dachte und ich finde, da hört man es dann auch irgendwie so, da ist dann auch wieder dieses Elektroschlagzeug oder was auch immer es ist, keine Ahnung, Drum Machine, was auch immer und ich finde, darum macht es irgendwie voll Sinn und wie gesagt, für mich ist es eher ein Grower-Album, womit ich nicht gerechnet habe, aber ich finde es irgendwie cool, ich finde es auch das wie beim Kings of Leon-Album, ich finde es irgendwie cool, dass es so immer wieder was Neues gibt und ich jedes Mal wieder, wenn ich es höre, bin ich so, ah stimmt, den Song gibt es auch noch, ja geil eigentlich und so, ich glaube, darum macht das auf lange Zeit einfach mehr Bock, als wenn es jetzt irgendwie so das erwartbare Album
das gewesen wäre. Ich finde auch, dass man nicht automatisch vorhersehen kann, wie sich die Songs entwickeln, wie man das vielleicht bei anderen Sachen oder bei den anderen Alben ist, die wir auch noch besprechen werden, aber da kommen wir eh noch zu. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für das Album. Der Song geht los und man hat nicht direkt im Kopf, okay, alles klar, jetzt gehen wir und jetzt kommt irgendwie der Part, jetzt geht's runter und dann kommt nochmal Refrain und dann ist irgendwie Schluss. Also Stichwort hier Pop-Musikstruktur. Und Ja, mich haben auch noch andere Sachen überrascht. Da gab es zum Beispiel, mir fällt jetzt leider nicht mal ein, auf welchem Song das ist, aber dass sie auch vom Schlagzeug her die Sachen, die sie spielen, auch sehr, in Anführungszeichen, frickelige Sachen spielen. Also mit komischen Tempi-Wechseln spielen und so. Und das fand ich auch ziemlich cool. Also die sind ja sowieso alle sehr musikalisch. Und mit meiner Kritik wollte ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht musikalisch sind. Aber das hat mich auf jeden Fall überrascht, dass in so ein paar frickelige Beats da reinkommen. Das, ja, unterstreicht auf jeden Fall, dass man auf dem Album dennoch überrascht wird. Auch wenn man vielleicht vom allgemeinen Sound vielleicht nicht so überzeugt ist.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir, wie das Album auch, diese Review mit dem letzten Song des Albums, The Internet, beenden?
Sehr gerne.
Wir hören das Outro von The Million Mass of God, Song 11, The Internet.
Das war The Internet von Manchester Orchestra von ihrem neu erschienenen Album The Million Masks of God. Und das schließt das Album Nummer 1 ab für diese Podcast.
Von 18, ihr wisst, wir sind bei 30 Minuten. Freut euch auf diese Folge.
Echt 30 Minuten schon?
Nein, also ja doch, ich glaube schon. Lass uns über das nächste Folk-Album sprechen, was für mich noch weniger Drive hat, sagen wir es mal so. Lass uns über Coral Island von The Coral sprechen. Patrick, wie kamst du zu diesem Album?
Also zu diesem Album kam ich nur per Zufall, weil die, ich sage jetzt mal, vier Hauptalben, es sind ja, glaube ich, vier, die wir besprechen, kommen ja mehr, ich sag mal so, aus deiner Ecke. Und ich habe einfach mal geguckt, ob am 30.04. auch Alben veröffentlicht werden, die vielleicht auch mehr meinen Musikgeschmack treffen, um das jetzt einfach mal so salopp zu sagen. Und The Coral tauchten da auf. Und da war ich sehr überrascht, weil ich bin nicht immer im Bilde, wenn sie was veröffentlichen. Denn ich bin auf jeden Fall ein Fan von dem Butterfly House Album, von dem. Das ist aber schon 11 Jahre her, ich glaube 2010 wurde das veröffentlicht. Und das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Album, was ich, nachdem ich herausgefunden habe, dass ein neues Album kommt, ich wieder fast jeden Tag einmal gehört habe. Und dementsprechend
2010.
Ja, also hatte ich recht. Nice, zum Glück. Sehr gut, danke trotzdem fürs Fact-Checken. Und dementsprechend war ich neugierig auf das Album und sehe das aber so ähnlich wie du, dass mir da auf jeden Fall auch der Drive gefehlt hat. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht weiter darüber informiert. Es ist aber, glaube ich, auch ein Konzeptalbum. Und da gibt es auch irgendwie 1 Million Interludes und ich weiß aber auch nicht, was es das ist, aber mich hat es auch eher so ein bisschen gestört. Aber ich hatte eben auch eine andere Erwartungshaltung. Ich ging jetzt nicht mit frischen Ohren daran, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe einfach gehofft, dass da trotzdem ein paar gute Songs damit bei sind. Und auf dem, es ist ja fast ein Doppelalbum mit den, keine Ahnung, 6 Interludes sind da ja drauf. Das, glaube ich, wird auch in 2 Hälften geteilt. Seite A, Seite B wird sich natürlich auch anbieten, wenn man auf das als Vinyl sieht. Und ja, also viel hängen geblieben ist bei mir nicht. Allerdings gibt es 2 Songs, die dafür richtig gut sind und die ich dann immer in so eine Playlist schmeiße, wenn ich das 2010 veröffentlichte Album Butterfly House anmache. Und dann schmeiße ich die beiden Songs mit rein in so eine Playlist und man
merkt fast gar nicht, dass es von zwei verschiedenen Alben ist. Und ja, somit hat man ein noch besseres Butterfly House Album, wenn man das denn möchte. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in einen Song rein. Und danach würde mich sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Und wir hören in den Song rein, der da heißt Mist on the River von The Coral auf ihrem 30.04. veröffentlichten Album Coral Island. Das war Mist on the River von The Coral, von ihrem neuesten Album Coral Island. Ja, Paul, was sagst du denn dazu? Was war deine erste Reaktion, als du dir das Album angehört hast zum ersten Mal?
Meine erste Reaktion war, 24 Songs, Alter.
Ich habe mich im Vorfeld entschuldigt, als ich das Album reingehört habe, habe ich dir, glaube ich, schon geschrieben. True. Oder, sorry, ich habe nicht gesehen, dass das Album 24 Tracks hat.
Ja. True. Ich finde, ich muss an dieser Stelle leider ein bisschen ranten und ich finde, es geht gar nicht gegen die Band an sich, aber gegen Doppelalben an sich. Ich check es einfach nicht, was das soll. Warum macht man nicht ein geiles Album mit 13 guten Songs, sondern warum macht man ein Doppelalbum mit 24 Songs, mit 15 Interludes und keine Ahnung. Das Album geht 55 Minuten ungefähr, irgendwie so. 54 und noch was. Warum macht man nicht irgendwie 36 Minuten gutes Album, 12 Songs, 3 Minuten Abfahrt? Das checke ich einfach nicht. Das ist so oft so, dass ich einfach denke, bei Doppelalben, ja okay, ist ja schön und gut, dass ihr ein Doppelalbum gemacht habt, aber ich nehme mir jetzt einfach die besten Songs raus und habe halt ein gutes, normales Album. Also ja, KünstlerInnen und bla, die sind immer ein bisschen und wollen müssen auch so ihr Ding machen und so. Aber ich weiß nicht, ich check das ganz oft nicht. Ich habe es ganz oft bei Doppelalben, dass ich mir einfach denke, den Song raus, 13 gute Songs, Abfahrt, fertig.
Ja, das ist so der typisch, was die Branchenleute immer sagen und die Labelleute. Die so, Mann, wir brauchen den ganzen Quitschkatsch, wir brauchen hier einfach die 4 Hits, die knallen wir überall rein, schnell bei TikTok und ab geht's.
Nein!
Nein, das war jetzt nur ein Spaß.
Schnell Abfahrt, TikTok.
Ja, so läuft es doch heutzutage. Alles ist jetzt schwapp drüber auf TikTok. In 2 Monaten ist Instagram out, so wie Facebook jetzt. Ist doch wahr. Oder spricht da wieder der Boomer?
Folgentitel: Schnell Abfahrt TikTok. Das ist ja genial.
Ich verstehe aber auch, was du meinst. Ich sehe mich immer so ein bisschen, dazwischen. Auf der einen Seite kann ich natürlich als Musiker das auch verstehen, wenn andere Musiker oder Musikerinnen irgendwie eine Vision haben und sich irgendwie das Album als ein Gesamtwerk irgendwie betrachten. Und dann gibt es nun mal irgendwelche Sachen, die sie dann damit erzählen wollen und so weiter und so fort. Da bin ich auf jeden Fall auch d'accord. Aber ich finde auch ganz oft, dass alle anderen Songs, da sind dann einfach sehr viele Filler mit dabei. Und ich bin dann auch ja so ein musikalischer Mensch, der dann auch sagt, ja, aber der Song ist halt kacke, tut mir leid. Und das ist halt wirklich so, wo man wirklich merkt, ist so ein Filler-Song. Und ich weiß auch nicht, was man sich da manchmal denkt. Natürlich hat man vielleicht im Vorfeld 20, 25, 30 Songs geschrieben vorher. Und was macht man denn damit, wenn die nicht aufs Album schaffen? Und dann ist vielleicht auch so eine Sache, ja, es wäre natürlich schade, wenn die Songs dann einfach so rumliegen, bevor man irgendwie gar nichts macht. Aber ich weiß halt nicht, wie die Künstler und Künstlerinnen die Songs dann betrachten, ob sie dann
ich meine, die müssen doch selber wissen, ja, dass der Song nicht so geil ist. Weil wenn es zum Beispiel um Live-Shows geht, dann können die sofort sagen, welche Songs auf jeden Fall nicht live gespielt werden. Also müssen die auch wissen, welche Songs auf dem Album eventuell nicht passen würden, welche man dann skippen würden. Und bevor man, ich sehe das so ähnlich wie du, bevor man ein Doppelalbum drauf macht, lieber wirklich 2-3 Mal mehr drauf gucken, ob man ja da was einsparen könnte, bevor man die Filler eh nur wegskippt oder wie du sich eine separate Playlist macht mit dem Album und nur die guten Tracks rauspickt. Tja.
Ich habe den Gag verstanden, dass ich ja der Branchenvogel bin, aber ich muss sagen, ich brauche bei einem Album auch gar nicht 3 Hits und bla. Ich will ja auch gar nicht so. Also ich hab's verstanden. Ich möchte mich hier gar nicht rausreden.
Das war auch nur halb ernst gemeint. Ich wollte dich jetzt nicht.
Doppelalben, glaube ich. Ja, ich weiß. Das habe ich voll verstanden. Aber trotzdem, genau, es kommt mir halt so oft vor bei Doppelalben, dass ich halt irgendwie denke, mach kurz, mach geil, fertig ist die Kiste. So. Und es braucht für mich da nicht den Hit. Ich weiß nicht, ich sehe auf dem Manchester Orchestra Album keinen krassen Hit. Also ja, Badhead ist irgendwie der Song, der am eingängigsten ist, so. Aber alles andere, würde ich sagen, sind straight up keine Hits und ich habe da überhaupt nichts gegen. Und ich finde, ich kann mir auch ein Album gut durchhören, wo ich sage, es sind keine Hits drauf. Ich kann mir ein Album gut durchhören, wo ich sage, das sind nur Hits. Also so, weiß ich nicht, das Sam Fender Album. Ich finde, da sind nur Hits drauf. Titel 1 bis Titel 12. Vollkommen fein für mich, dass er dann den und den und den Song als Single ausgekoppelt hat. Komplett verständlich. Aber in 99% der Fälle Doppelalben sind ja nicht als Doppelalbum geil und man sagt, von 24 Songs sind 24 geil. So, sondern du hast dann, und ich glaube, das machen viele Leute so, oder generell gibt es ja nur noch relativ wenige Leute, die Alben hören, aber dass man sich dann einfach eine Playlist aus den Songs macht oder klare Skipper hat. Du weißt, wenn du das Album hörst, da musst du 1, 2, 3 Mal drücken und dann geht das Album gut weiter. So. Und das ist halt dann irgendwie auch so dieses Interlude-Ding, was ich bei einem Doppelalbum noch weniger verstehe. Bei einem normalen Album verstehe ich das. Zum Beispiel beim Manchester Orchestra-Album hätte ich es voll verstanden, wenn sie da 14 Songs draus gemacht hätten und da wären noch 3 Interludes drin gewesen, wo dann nur noch mal dieses Stimmsample seiner Tochter drin ist oder so. Hätte ich voll verständlich gefunden, wenn du das vom Song sozusagen abkoppelst und das dann noch mal als Interlude rausbringst, weil dann kannst du es wirklich gut skippen im Album. Aber so Dinger, die dann auch noch so halb Songs sind und genau wie du meinst, die wissen sofort, das streichen sie für live eh raus, weil das kein geiler Song ist. Aber warum machst du es dann? Warum bringst du es dann raus? Warum behältst du es nicht für dich oder, weiß ich nicht, bringst es als EP raus, wenn du richtig langweilig bist? So. Aber
also, eine Bonus-Track-Version, die dann irgendwie ein paar Monate später, ein halbes Jahr später rauskommt, so hey, wir machen nochmal hier digital, gibt die Nummer 3 Bonus-Tracks und dann kann man sich da vielleicht nochmal, wäre auch so eine Strategie.
Oder du machst es als extra LP zur Box dazu oder was auch immer. Also, oder machst es, keine Ahnung, irgendwie wie die Broilers, machst halt eine coole Jazz-EP noch dazu, wenn du eigentlich eine Oi-Punk-Band bist. Das ist doch mega cool.
Falls jemand diese Jazz-EP hat, wir hätten gerne bitte die Songs, also bitte digitalisieren und uns schicken, bitte. Wir brauchen sie dringend. Es lässt uns nicht mehr los.
So ist es. Ich wache nachts schweißgebadet auf und möchte diese scheiß Pouronlange hören.
Ja.
Nein, aber ich muss sagen, um hier auch noch mal was zum Inhalt des Albums zu sagen. Ich finde, es fühlt sich schon an, als wäre es tatsächlich irgendwie ja ein Konzeptalbum und als wäre es halt so eine durcherzählte Geschichte und nur so ein bisschen mit instrumental unterlegt. Mir ist es aber viel zu folkig. Ist irgendwie ein schönes Album, aber es ist mir echt ein bisschen zu viel.
Ja, also mir war es auch tatsächlich ein bisschen zu konzeptlastig, dass weniger drauf geachtet worden ist, dass die Songs gut sind, sondern eben mehr, dass die Geschichte erzählt ist. Und die eben, es ist mehr eine Geschichte, die musikalisch unterlegt ist, als diese Geschichte mit Hilfe von Songs, dass die Geschichte mit Hilfe von Songs erzählt worden ist. Macht das Sinn gerade? Ja, ne?
Ja.
Ja, aber den Eindruck hatte ich auch. Und diese beiden Favorites, die ich habe, das waren einmal Mist on the River und der andere Song heißt The Game She Plays. Das sind wirklich richtig gute Songs. Das sind die besten Songs vom Album. Und klar, meine Referenz ist das ältere Album, Butterfly House. Und für mich sind The Coral eben genau das, was man in diesen beiden Songs hört. Und deswegen sind das für mich so meine Favorites und der Rest fällt dann leider auch so ein bisschen weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das Album irgendwann mal so, keine Ahnung, dass es im Hintergrund läuft, du bist irgendwie, keine Ahnung, Sonne scheint, du sitzt vielleicht draußen, kannst den Hintergrund anmachen, hast vielleicht ein paar Leute da, trinkst einen Cash oder einen Radler oder eine Cola, dann ist es auch noch okay, aber ja, aber mehr als das ist es für mich auch nicht.
Klassischer Fall von stört nicht beim Bügeln.
Ja. Ja.
Ja, ist ja leider so.
True. True, true, true.
Muss ich leider auch sagen. Album ist übrigens auf 2 gechartet in UK, okay, ja, in Deutschland. Die kommen ja aus 16 oder so, also auch gar nicht so super schlecht.
Manchester?
Irgendeinem Kaff in UK. Ah. Nee, irgendein Kaff
okay. Vor
Manchester, glaube
ich. Ja, die sind in UK auf jeden Fall dickes Ding. Das war fast, also war zu erwarten.
Genau.
Ja.
10. Album auch schon. 96 gegründet, die Band und so. Also genau, gibt es auch schon sehr lange, ist jetzt irgendwie kein heißer UK-Newcomer-Scheiß. Genau. So. Wir machen einen kleinen Genresprung.
Ja, doch.
Nee.
Ja.
Nee, können komm, wir. Lass mir mal die Überleitung. Ich hab nämlich auch eine gute. Du hättest jetzt die, apropos NewcomerInnen, wir machen weiter mit Girl in Red gemacht. Ich mache, apropos Doppelalben, Let's Talk About Haftbefehl. Wir sprechen über das schwarze Album von Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, aus Offenbach/Frankfurt, FFM Brudi 069. Wir müssen an dieser Stelle auch einmal dazu sagen, Pada hat sich dafür entschuldigt, dass er ein Doppelalbum genommen hat. Ich habe mich nicht dafür entschuldigt, dass ich ausnahmsweise auch mal ein Deutschrap-Album gepickt habe. Ich möchte über dieses Album sehr gerne sprechen. Nicht, weil ich großer Fan dieses Albums oder dieses Künstlers bin, sondern einfach nur, weil ich dachte, wir quatschen vielleicht mal drüber. Es ist quasi ein Doppelalbum, was aber nacheinander released wurde. Das weiße Album ist zu ungefähr der gleichen Zeit vor einem Jahr, also 2020, erschienen. Und jetzt ist mit dem schwarzen Album quasi Part 2 des Doppelalbums erschienen.
Okay.
Genau, aber es ist schon als Doppelalbum zu sehen und es ist auch sehr stark ein Konzeptalbum. Darum, es gibt einige Parallelen, auch wenn es inhaltlich und musikalisch eher wenige Parallelen gibt, sage ich mal. Und ich finde, wir hören direkt mal rein in dieses schwarze Album, damit ihr mal so einen kleinen Aufhänger bekommt, einen Eindruck, wie das Album so klingt. Und wir fangen an mit, wenn ich mich recht entsinne, der ersten Single des Albums mit Sufjan, Wieder am Block. Blanco. Blanco. Okay. Oh lieber Gott, liebst du mich noch? Ich verliere mich noch. Vergib's mir zu oft. Ich bin wieder am Block. Hab Krisen im Kopf. Visa geblockt. Lieferung hops. In der Shisha ist sott. Kokain in meinem Kopf. Hab am Spiegel gerochen. Mein Kiefer geblockt. Wir werden Kilos gekocht. Vitamin K ist im Stoff. Im Sieb liegen Rocks. Kein Gemüse im Topf. Siehst du die Marocks aus Afrika Nord? Über Spanien gekommen mit Loch und Sneaker und den Socken. Wie viel Karosserien ich finanziert, das ist mir doch. Das war Haftbefehl mit Sufjan, Wieder am Block, Krisen im Kopf. Die erste Single des Albums und bisher auch der erfolgreichste Song des Albums, kann man schon mal dazu sagen, trotz der anderen Features auf dem Album, zu denen wir sicher später nochmal kommen werden. Und für mich ein relativ klassischer Haftbefehl-Song, der Beat von Bazazian, wie sich das bei Haftbefehl so gehört. Auf diesem Album gibt es zwar auch andere ProduzentInnen, komme ich aber auch gerne später nochmal zu, wie es dazu wohl kam angeblich. Aber genau, das ist eigentlich so sein Haus- und Hof-Produzent seit Russisch Roulette. Da haben sie sich das erste Mal kennengelernt. Das war ja so ein bisschen das Durchbruchalbum von Haftbefehl, unter anderem vom Album Chabos wissen, wer der Babo ist und Rolle mit meinem Besten, so die beiden bekanntesten Hits von Haftbefehl. Und jetzt das neue Album, das schwarze Album. Ich befrage Patrick erstmal nicht zu seiner Meinung, sondern rede erstmal, damit ich danach dann mit ihm über die Inhalte sprechen kann. Denn Patrick wird vermutlich eine eher kritische Album-Meinung haben. Meinung zum Album. So. Genau, ein relativ typischer Haftbefehl-Song. Er spricht über seine Kindheit und seine aktuelle Zeit im Block in Offenbach am Main. Da kommt der junge Herr auch her und ist da so ein bisschen der inoffizielle Bürgermeister wohl und kümmert sich da um die kleinen Kids und die Families. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Melisa Erkurt zitieren aus ihrer Taz-Kolumne zum Haftbefehl-Album. Danach können wir, Patrick, sehr gern in deine Meinung des Albums einsteigen. Melisa Erkurt hat in der Taz geschrieben: Wenn meine Schüler Haftbefehl gehört haben, hielt man sie für Sexisten und Antisemiten. Wenn ein Kulturjournalist Haftbefehl hört, ist er revolutionär, indem er Haftbefehls Sprache analysiert, als wären wir in einer Germanistikvorlesung. Patrick, hältst du mich für einen Sexisten und Antisemiten oder hältst du mich für revolutionär? Es gibt keine Antwort C.
Ja, in dem Fall, was war in dem Fall B wohl dann eher? Natürlich. Ja. Das ist ein großes M. Ich schmeiß auch was für die M-Kasse rein, ist auch egal. Ja. Ich muss mich bisschen zurücknehmen. Also ich habe mir überlegt, was ich über dieses Album sagen möchte und ob ich jetzt einmal tierisch abranten möchte oder irgendwie nicht. Oder ob ich versuchen möchte, sachlich zu bleiben. Also es ist einfach diese Musik, jetzt erstmal nur auf die Musik betrachtend, ist das auch absolut nicht mehr meins. Ich kann diese Trap-Beats und dieses Autotune-Geballer, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und das führt leider auch automatisch dazu, dass ich mich ganz oft verschließe, wenn ich mir so Songs anhöre. Und wenn die Songs dann irgendwie so losgehen, dann rolle ich schon mit den Augen, schüttel mit dem Kopf und habe eigentlich auch schon keinen Bock mehr, den Song mehr zu hören, egal von wem er ist. Es muss jetzt nicht Haftbefehl sein, es kann auch irgendein anderer Rapper oder irgendeine andere Band, Künstler, Künstlerin sein, ist völlig egal. Da mache ich dann einfach irgendwie dicht. Und das ist bei dem Album dann auch passiert. Und ich glaube auch schon, dass ich dadurch, dass ich meine Ohren ein bisschen verschlossen habe, auch über viele Sachen hinweggesehen habe, die auch bei Haftbefehl künstlerisch und lyrisch wertvoller sind, so wie sie bei mir angekommen sind. Denn ich muss leider sagen, bei mir ist mehr eben dieses auf dicke Hose machen, dicke Karren, Drogen, bla bla bla, der ganze Scheiß ist bei mir hängen geblieben und nicht vielleicht auch das, was inhaltlich auch wertvoll ist, wenn man sich die Texte durchliest. Ich habe mal im Nachhinein ein bisschen nur auf die Texte geguckt, ohne die Musik zu hören und habe da auf jeden Fall auch ein paar mehr Schnipsel betrachten können, wo ich gesagt hätte, okay, alles klar, das ist schon ein bisschen wertvoller als einfach nur über dicke Karren und Drogen und mit meinen Boys, bla bla bla, das und das. Ja, deswegen, ja, ist das jetzt ein komisches Fazit, aber das ist alles, was ich gerade dazu sagen möchte in dem Fall. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weird war.
Also ich kann natürlich deine Kritik absolut verstehen und muss sagen, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Haftbefehl so richtig mit Autotune arbeitet. Und ich möchte mich deiner Kritik anschließen. Ich finde die Songs, auf denen er Autotune nutzt, ganz klar die schlechtesten Songs des Albums. Ich finde, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Das hat er vorher nicht gebraucht und ich finde, das braucht er auch dieses Mal überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass das echt auch so ein bisschen so ein ja, Sellout-mäßiges Ding ist. Ist halt irgendwie auch kein Zufall, dass die Songs auf dem Album, auf denen irgendwie viel Autotune genutzt wird und wo die Beats dann auch nicht so stark sind, weil Haftbefehl steht auch immer für starke Beats durch Bezazian, der mittlerweile auch viel, viel anderes gemacht hat, was cool ist und was, finde ich, nicht Standard-Deutsch-Rap-Beat ist, sondern ich finde, Haftbefehl zeichnet sich immer durch ziemlich besondere Beats aus. Dass diese Songs, die eben scheiße sind, ich möchte an dieser Stelle Du weißt, dass es Haft ist und Kaputte Aufzüge nennen, dass diese beiden Beats nicht von Bezazian produziert sind, sondern dass sich Haftbefehl dafür andere Leute ins Boot geholt hat. Und ich möchte an dieser Stelle einen Kumpel von mir zitieren, der meinte, da saß Bezazian bestimmt im Studio, Haftbefehl hat gesagt, was er machen will, und Bezazian war so, nö, so eine Scheiße baue ich dir nicht, da muss jemand anderen für fragen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es relativ genauso war. Aber klar, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Und du hast mir auch, normal sprechen wir nie über Alben vorher, du hast mir einen Screenshot geschickt von einer Songzeile aus dem Album, wo du meintest, du hörst an dieser Stelle nicht weiter. Ich kann das total verstehen. Ich finde die Wortwahl natürlich auch komplett daneben. Da werden Wörter gedroppt, die ich in Deutschrap-Songs überhaupt nicht brauche, die ich generell in keinem Wortschatz von irgendjemandem, mit dem ich immer entferntesten zu tun habe, irgendwie hören möchte. Und ohne ihn jetzt dafür in Schutz nehmen zu wollen oder das rechtfertigen zu wollen, aber andererseits denke ich auch so ein bisschen, naja, er ist irgendwie im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgewachsen und es geht irgendwie um dieses Bahnhofsviertel, es geht um dieses, also ich finde, Haftbefehl hat immer so dieses rohe, dreckige auch und es ist einfach wie irgendein Zeitjournalist, Chefredakteur, keine Ahnung, in so einer Doku über Haftbefehl mal gesagt hat, eine Milieubestandsaufnahme. Und ich finde, das trifft es bei Haftbefehl auch relativ gut, weil er erzählt so diese Stories vom Frankfurter Block und irgendwie vom Bahnhofsviertel und wie, keine Ahnung, da irgendwelche Dealer und Junkies, sagt man glaube ich nicht mehr Junkies, ne? Dealer und Obdachlose mit Koks ticken, mit Crack jetzt auf dem neuen Album auch, ist auch relativ oft Thema. Marihuana, diverseste Drogen, um die es natürlich geht dann auf dem Album. Oder, weiß ich nicht, auf dem neuen Album dann ja auch Kokaretten, wo es dann irgendwie um Zigaretten geht, die, keine Ahnung, und um Schmuggel und bla. Also klar, es geht immer um diese dreckigen Themen, aber andererseits denke ich, naja, so wie ich das einschätze und so wie man es auch in Dokus und so ja sieht und wie man es immer wieder hört, das ist halt, was in Frankfurt tatsächlich Sache ist. Und dann finde ich es halt auch irgendwie okay, dass jemand da mit der Sprache des Viertels diese Songs halt irgendwie schreibt und damit sozusagen das Viertel repräsentiert. Ich glaube, das wäre halt Quatsch zu sagen, man fordert von Haftbefehl, dass er nicht mehr verbotene Worte sagt, sondern irgendwie einen Song über die starke Frau schreibt, die irgendwie arbeiten geht, obwohl sie 4 Kinder zu Hause erziehen muss und die aber nebenbei noch einen Fulltime-Job hat und die alleinerziehende Mutter ist, sondern natürlich spricht er irgendwie über Prostituierte und sagt dann halt nicht Prostituierte zu ihnen, sondern sagt dann halt den Milieubegriff Nutten. So, das finde ich irgendwo verständlich. Ich finde es dadurch nicht richtiger und ich muss dir zustimmen, und das ist das erste Mal, dass mir das bei Haftbefehl auch so extrem aufgefallen ist, dass es dieses Mal extrem roh ist und extrem oft Wörter genutzt werden, wo ich auch sage, das geht dann über seinen Horizont ja auch hinaus, und sich dann so Feature-Gäste wie, keine Ahnung, einen Bowser dazu zu holen, finde ich total beschissen, und ich finde diese Feature-Auswahl gerade mit Bowser total scheiße und finde, dass man so einem Künstler nicht die Bühne geben sollte, weil genau, da stimme ich dir total zu, dann ist es nur noch wie alles andere im Deutschrap, dann hast du nämlich da einfach irgendwelche sexistischen Typen auf deinem Album und dann geht es nicht mehr um dieses Milieubestandsaufnahme-Ding, sondern dann hast du plötzlich einfach einen Sexisten auf deinem Album gefeatured. Punkt, aus, fertig. Keine weitere Diskussion. Und ja, da ist dann irgendwie auch noch Schmidt mit auf diesem Song, der jetzt gerade irgendwie der neue, super gehypte Typ ist und den alle cool finden. Aber das ist halt auch ein Schmidt-Song irgendwie und kein Haftbefehl-Song. Und dieser Bowser-Part auf dem Album ist grässlich, also auf dem Song. Das ist einfach normaler Bowser. Also so, da bin ich dann auch wie du und mach total zu und bin so, das ist für mich ein klarer Skipper. Aber das ist dann irgendwie, finde ich, bei so Songs wie Wieder am Block oder ich weiß nicht, Offen, Geschlossen, Crack-Küche, so, das sind für mich, oder Lebe, Leben, das sind so Songs für mich, das ist für mich so voll das Haftbefehl-Ding. Aber klar, sowas wie Farid Bang auch braucht es für mich auf keinem Album. So, das ist einfach ein antisemitischer Typ, der einen riesen Shitstorm deswegen hatte, weil er eine super antisemitische Line gedroppt hat. Und den dann mit auf sein Album zu holen, mit Bowser, der gecancelt wurde, weil er super sexistisch war und homophob und alles, das checke ich nicht. Und das geht mir auch einfach nicht in den Kopf. Und da kann man, finde ich, auch keine Entschuldigung für finden. So. Ja. Das habe ich auch ein bisschen, gerantet.
Nein, finde ich auch gut.
Aber genau.
Problem ist bei mir natürlich auch, ich kenne mich mit der ganzen Materie eben auch nicht aus. Ich habe mich mit ihm nicht befasst, ich habe mich mit der Musik nicht befasst und ich bin eigentlich in keiner Position, darüber irgendwie ein Urteil fällen zu können. Eben nur von dem Hören dieses Albums. Und deswegen, ja. Es fehlt mir einfach eben so ein bisschen der Bezug. Ich kann auf jeden Fall das verstehen, wie du das gesagt hast, ne, mit ne, milieubezogen und so. Und ich sage auch nicht, dass der irgendwas was anderes machen soll. Aber es gibt einfach eben dann so ein paar Sachen, wenn die in Songs auftauchen, dann ist es bei mir halt sofort vorbei. Dann geht das bei mir über Storytelling hinaus und ist dann einfach nur in dem Fall ja eben sexistisch, Frauen degradierend. Absolut. Und darauf habe ich keinen Bock und sowas will ich nicht unterstützen, indem ich das höre und dass der von mir irgendwie einen Klick kriegt. Und ja, nicht alle Absolut. Songs sind so, das habe ich damit auch nicht gemeint. Ich wollte jetzt Absolut. Nicht, es geht jetzt eben um einzelne Songs. In dem Fall die Zeile, die ich dir geschickt habe, die ist auf dem Song Rough oder ja, Rough drauf.
Müssen wir auch nicht zitieren an dieser Stelle. Muss man keine Bühne für geben.
Aber ich sehe auf jeden Fall, kann das, so wie du es gerade dargestellt hast, nachvollziehen und möchte jetzt eben nicht sagen. Ich würde mich wiederholen, wenn ich das jetzt nochmal sagen würde, aber ja. Es ist in Ordnung, wenn ihr das so machen, wie sie wollen, aber manchmal geht's für mich so Punkte, da ist einfach Schluss. Und ja.
Geht mir genauso und geht mir auch bei den Songs, die ich eben als Positivbeispiele genannt habe, so, also so, ich finde Lebe Leben zum Beispiel einen ziemlich guten Haftbefehl-Track, aber trotzdem regt es mich auf, dass er immer wieder einen sehr sexistischen Begriff in diesem Song nutzt, im Refrain, der immer wieder und immer und immer und immer wieder kommt, wo ich mich halt irgendwie frage, so, weiß ich nicht, hätte es da nicht auch was anderes getan, hätte man das nicht auch anders irgendwie ausdrücken können, aber am Ende, und das ist, finde ich, wenn man sich Interviews von Haftbefehl anguckt, der Typ ist einfach so wie auf seinen Songs, also ich glaube, das ist dann nicht viel mit im Studio sitzen und mal drüber nachdenken, ob man dieses Wort nutzt oder nicht. Klar, dann muss man diese Musik auch nicht hören. Ich nehme da auch jede Kritik an, wenn ihr irgendwie noch Feedback dazu habt. Schreibt mir das gerne, lasst uns da gerne drüber diskutieren. Ich finde es auch total schwierig und natürlich ist es jetzt auch für dich schwierig gewesen, dass ich irgendwie direkt mit einem Haftbefehl-Album angefangen habe, weil das, wie gesagt, auch im Deutschrap ein sehr viel diskutierter Künstler ist und das auch irgendwie, finde ich, eigentlich viel zu vielschichtig ist. Da hätten wir eine ganze Folge drüber machen können, theoretisch. Und auch, wie er irgendwie im Rap gesettelt ist und worüber seine Geschichten irgendwie sich drehen und so. Und der Unterschied zum weißen Album und so. So tief müssen wir jetzt gar nicht gehen an dieser Stelle. Aber genau, ich möchte nur an dieser Stelle auch sagen, ich habe dieses Album nur mitgebracht, damit wir irgendwie mal drüber gesprochen haben und weil ich es interessant finde. Und da ist es bei mir tatsächlich auch so, ich habe so ein, zwei Songs, die ich irgendwie cool finde vom Album. Ich habe mir eine Haftbefehl-Playlist gemacht, da sind irgendwie so ein paar Songs drin. Da sind ein paar Songs vom ersten und ein paar Songs vom zweiten Album drin. Den Rest braucht es für mich einfach nicht. Warum macht man dieses Doppelalbum? Okay, hier kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen. Das erste Album hat sich noch deutlich mehr um den Tod seines Vaters gedreht und die damit verbundenen Depressionen. Sein Vater hat sich selbst umgebracht, er hatte dann kein Geld, musste irgendwas tun, hat in Deutschland dann getickt, halt in Frankfurt, musste dann flüchten, ist nach Istanbul gegangen, hat da ein paar Jahre gelebt und ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und musste halt aus Deutschland weg, darum, weil er einen Haftbefehl hatte. Natürlich, man kann es sich denken, aber daher kommt der Name und so. Also, wenn man sich länger mit dem Typen beschäftigt, so, das ist einfach, ich glaube, der Typ ist einfach am Ende real und diese Person ist halt einfach streitbar. Punkt, aus, fertig. Wie man das findet, sei dahingestellt. Aber ich glaube, der sagt jetzt nicht irgendwelche Wörter, um irgendwie krass zu sein oder um auf den Songs irgendwie, weiß ich nicht, krass Frauen zu objektifizieren, was er tut und was total beschissen ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach, wie er sozusagen oder wie in seinem Milieu gesprochen wird und das dann so einmal so rough, um jetzt diesen Witz auch nochmal zu bringen, aufs Album zu schreiben, finde ich dann irgendwo auch verständlich und höre ich mir dann aber nur wie du auch nicht gerne an, wenn zu oft irgendwelche sexistischen Sachen gedroppt werden. So, da bin ich dann auch einfach raus. Aber genau, ich sehe auch zum Beispiel auf dem Album davor gab es auch einfach Songs, die irgendwie krass waren und ich finde, das nimmt einen so mit in so eine andere Welt, auch wenn man das irgendwie scheiße findet, aber ich finde, es ist so, es nimmt einen voll mit, also mich zumindest, und ich finde, das ist so, ja genau, so dieses Milieu-Ding finde ich einfach interessant an Haftbefehl und die Beats finde ich halt irgendwie auch krass, so, und das, ich finde, da hebt es sich auch tatsächlich dann nochmal ab, aber klar, lass uns gerne nochmal in einen Song reinhören und dann können wir auch gerne zum nächsten Album kommen. Hier an dieser Stelle auch nochmal, Haftbefehl ist relativ erfolgreich in Deutschland, auch nicht so erfolgreich, ist mit dem Album auf Platz 7 gechartet, war aber auch eine starke Release-Woche. Auf 1 ist in der Woche UFO 361, anderer Deutschrap-Künstler, gechartet. Und jetzt hören wir vielleicht nochmal, weil wir jetzt schon drüber sprachen, in einen unnötigen Autotune-Track rein. Und zwar in Du weißt, dass es Haft ist.
Okay, let's go. Heute am Messer in dem Bauch. Halt die Fresse, glaub mir, ich echt euch durchs Loch. Du weißt, dass es Haft ist. Fährt auch Holland wie vom Baptist. Ich bin der, der dich abrippt. Was dachtest du, du Spasti? Bin der, der Lachs frisst und kein Backfisch. Verteilers gibt den Tag mit Taxis. Bevor ich diesen Text hier abtipp, schieb ich ihn auf den Bach statt Nachtschicht. Fick die Kachbar nur mit Plastik. Wasserlimente, Bitch, das klappt nicht. Ja.
Wie wir schon gesagt haben, leider ein sehr typischer Deutschrap-Track. Da kommt halt einfach 15 Mal dieselbe Line, die einfach langweilig ist und die auch noch titelgebend für eine Amazon-Exclusive-Doku über ihn ist. Du weißt, dass es Haft ist. Danach kommt wieder ein bisschen was über den Offenbacher und Frankfurter Block und dann heißt es wieder, du weißt, dass es Haft ist. Genau, das ist, wie du sagst, ganz klassische Reimstruktur, ganz klassisch für die Modus Mio-Playlist irgendwie gemacht, aber mir dann am Ende auch zu langweilig
und ich
zu
kann, dumpf. Und ich bin auf jeden Fall auch Fan von einem guten Beat. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie alle Trap-Beats, also eher pauschalisieren, dass alle Trap-Beats immer gleich klingen, aber das ist wirklich, das ist so ein Beat, gib auf YouTube ein Free Trap Beat und dann findest du eine Million davon und fertig aus. Also das kann jeder wirklich, es kann wirklich mittlerweile jeder in 15 Minuten auf seinem Handy mit einem Programm basteln. Man muss es nicht mal basteln.
Es ist ein richtig klassischer ja. 08815 Beat,
ja,
ne?
Von der TR0815, von der Roller, ja, Drum Machine, ja. Ja, voll, total. Und ich habe jetzt viel Negatives gesagt, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass ich sowas wie so ein Favorite auf dem Album habe. Und das ist der letzte Song, Engel mit schwarzen Flügeln. Den finde ich, ist in Ordnung. Und im Gegensatz zu dem Rest, finde ich, ja, kommt das ein bisschen realer rüber. Das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich will nicht sagen, dass die anderen Sachen nicht real ist, weil der ist ja dann auf seine Weise, oder was heißt auf seine Weise, er ist ja real, so wie er ist, bla bla bla. Aber irgendwie habe ich da einen besseren Zugang zugefunden zu dem Song. Irgendwie fühlte sich das für mich ein bisschen ehrlicher an und ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Bisschen intimer tatsächlich. Und ich weiß nicht, warum er das abgekürzt hat, das mit dem Engel mit schwarzen Flügeln, warum das EMSF heißt. Ich weiß nicht, ob er das, keine Ahnung, wie fand, weil alle Songs, du weißt, dass es Haft ist und wie auch immer die anderen Titel sind. Und das ist ja mehr so ein, ich weiß nicht. Das habe ich mich nur gefragt, warum er das abgekürzt hat.
Auf dem Weißen Album gab es auch schon einen Song, der abgekürzt wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie der Song dann unabgekürzt heißt. Dann hätten wir wieder die Sexismusdiskussion. Aber genau, da gab es auch schon einen Song, wo der auf 4 Buchstaben runtergekürzt war und weiß ich nicht, vielleicht einfach so ein Stilmittel, um nochmal so die Brücke zum anderen Album zu schlagen oder so. I don't know.
Okay. Ja.
Apropos Rap. Lass uns doch sehr, sehr gerne mal, Patrick, über die neue EP von The Alchemist sprechen.
Mhm. Du willst sehr gerne darüber reden, okay. Ja, dann bin ich gespannt. Das klang so überenthusiastisch.
Wie kamst du zu dieser Gruppe?
Also wie auch bei The Coral habe ich einfach geguckt, was kommt an dem Tag raus. Wenn du mich das zu meinem dritten Album fragst, werde ich. Nee, da kann ich dir tatsächlich was anderes zu erzählen, wenn wir noch drüber reden. Müssen wir übrigens nicht. Aber naja. Ja, ich bin, auch wenn ich das jetzt verteufelt habe, wo wir gerade über Haftbefehl reden, bin ich jetzt nicht dem Hip-Hop allgemein abgeneigt. Ich mag nämlich
Hip-Hop. Und anscheinend findest du es bei englischsprachiger Musik auch nicht schlimm, wenn mal irgendwelche falschen Begriffe gedroppt werden. Da ist es, also ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht die Retourkutsche hier spielen, aber da ist es mir nämlich bei einem Song aufgefallen, dass mir viel zu oft auf Englisch die N-Bombe gedroppt wird. Und das hat mich nämlich rausgehauen. Ich fand den Song super geil, aber es wurde viel zu oft das N-Wort gesagt und das hat mich wirklich abgefuckt in dem Song, muss ich sagen. Also ich komme auch gleich gerne noch zu vielen positiven Punkten, aber trotzdem, das hat mich einfach voll abgefuckt.
Same. Ich unterstreiche das sofort. Das, ja, hättest du jetzt nicht das erwähnt, hätte ich dazu selber auch nochmal was gesagt. Aber im Prinzip, ja, sehe ich das ähnlich. Ja, es ist eine EP, es sind 3 Songs drauf und dann die 3 Songs nochmal instrumental, so wie man das von ganz früher kennt, wenn man sich die Maxi-CDs gekauft hat, da war die Single drauf, dann gab es einen Instrumental-Track und noch 15 Remixe drauf oder irgendwie so. Das war früher häufig so, hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Aber glaube ich auch ganz cool für Rapper und Rapperinnen. Kann man das so sagen?
Rapperettes.
Ja, ist das offiziell Rapperette?
Nee, überhaupt okay. Nicht. Es sind übrigens 4 Songs.
Oh ja, stimmt. Entschuldige. Ja.
Oh mein.
Für alle, die sich dem Freestyle vielleicht auch widmen wollen, die können den Song anschmeißen und selber ein bisschen was dazu rappen, so wie die alten Leute das sagen. Rappen.
Du weißt, dass es Haft ist?
Zum Beispiel, genau. Übrigens, ich hatte da voll die Moneyboy-Vibes, weil du weißt, dass es Haft ist. Du, 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 du. Irgendwie vom Singsang, von der Stimme habe ich da Moneyboy. Heißt der immer noch Moneyboy oder heißt der?
Ich weiß. YSL No Plug heißt der mittlerweile.
Was?
YSL No Plug heißt der mittlerweile.
Leck mich doch am Arsch, ey.
Naja, also er veröffentlicht auch noch was unter dem Namen Moneyboy, aber er hat jetzt auch ein Zweitprojekt und da heißt er YSL No Plug.
Okay.
Ja, das ist nicht mal ein Scherz.
Ja, ist auch in Ordnung. Ja.
Entschuldigung. Ja, nee, wir sprachen über The Alchemist.
Wir sprachen über The Alchemist. Ja, erzähl, mich würde lieber interessieren, was du dazu sagst.
Ich möchte jetzt Rant Nummer 2 auspacken. Nee, ich muss sagen, mir hat die EP echt Bock gemacht. Ich habe überhaupt nicht sowas erwartet. Ich habe eher so ein bisschen klassischere Musik für dich erwartet. Also, dass es eher so ein bisschen ruhig, lo-fi-mäßig ist. Und habe gar nicht damit gerechnet. Habe dann die Feature gesehen und war so, hä? Okay, das passt ja irgendwie nicht so richtig zu meiner Erwartung. Und muss sagen, es ist einfach eine richtig nice EP und die hat echt Bock gemacht zu hören. Ich check nur einfach nicht, warum man Instrumentalversionen von irgendwas veröffentlicht. Weil genau das, was du sagst, wer tut denn das? Wer freestylt denn auf irgendwelche Songs, die es gibt? Das darf man dann doch eh nicht veröffentlichen. Und samplen kannst du es wahrscheinlich auch nicht. Also, okay.
Also heutzutage nicht mehr. Das hättest du vielleicht vor 20, 30 Jahren, da bist du noch mal, da bist du einfach, ja, oder noch länger. Da konntest du einfach samplen, hat es keinen gestört, aber jetzt wird die, ja, jetzt kann man es nicht mehr machen. Jedenfalls nicht ohne zu zahlen.
Eben, Und ich check das dann einfach nicht, warum man das macht. Also ja, wenn es so ein, wieder, hier haben wir es wieder, so ein Konzeptding ist und das einfach so ein bisschen retromäßig wirken soll, ist das ja cool, weil, wie du sagst, mit, dass es früher halt auch so war. Aber mich hat es für Spotify mega abgefuckt, weil ich die EP voll gerne immer wieder im Loop gehört hätte, weil die mir echt Bock gemacht hat. Mhm. Aber mir eine Playlist erstellen dafür, dass ich eine 4-Track-EP habe, mache ich auch nicht. Und warum, also das checke ich einfach nicht. Das hat wirklich mich davon abgehalten, dieses Ding häufiger im Loop zu hören, weil es hat mir voll Bock gemacht, die zu hören. Und ich habe irgendwie echt die voll gerne gehört, außer dieses N-Wort-Ding, was ich eben ja schon mal gedroppt habe. Aber ansonsten, ich verstehe nicht, warum man Instrumental-Songs macht. Also ich check's bei so, weiß ich nicht, wenn Biffy Clyro das auf ihrem Album haben und das quasi so Interlude-mäßig ist, dann check ich das, so, sofern man ein Interlude checken kann. Aber ich check's einfach nicht, warum man eine 4-Track-EP macht und dann macht man irgendwie 4-mal denselben Song nochmal als Instrumental. Mhm. Weil beim ersten Durchhören war ich nämlich so, ah, geile EP, oh, und der Beat ist ja mega geil, mal gucken, wann das Rappen losgeht. Und dann war ich so, ach so, nee, ich bin bei Song 5 angekommen und das ist wieder der erste Beat. Okay, darum ist da nur so ein bisschen Sample-Voice drauf, aber kein richtiger Rap. Mhm.
Ja, ich brauch's auch nicht, wenn ich die EP anmache, dann habe ich, also ich höre über Apple Music Musik und ich kann dann auf seine, bei Spotify ist es, glaube ich, Warteschlange, ne, wenn man sich die Songs so als nächstes anhören und so weiter. Also gibt es ja bei Apple auch und man kann dann die Songs, ich mache die EP an und schmeiße mir dann die Instrumentals raus und dann kommt man so gar nicht dazu. Aber ja, es ist natürlich ein Schritt, den man machen muss, den viele wahrscheinlich nicht bereit sind zu tun und die ja, kommen dann so von dem Hörerlebnis so ein bisschen raus und das kann unter Umständen dann eben alles so ein bisschen versauen, das kann ich total verstehen. Ich finde die EP aber so cool, dass ich den Aufwand betreibe und das für mich okay ist und dann passt es für mich. Ja, ich finde...
Und man muss halt auch dazu sagen, dass sie extrem kurz ist.
Ja,
ne? Also
leider, ja.
Die EP ohne die Instrumentals sind halt irgendwie 10 Minuten und 20 Sekunden oder so. Also, ja, genau.
Ja, ist leider kurz. Ich hätte es mir auch länger gewünscht. Vielleicht sogar irgendwie ein Album. Wäre auch kein Problem gewesen. Und ja, wie ich darauf gekommen bin, um die Frage zu beantworten, ist eben, dass ich auch eben auf den 30.04. geguckt habe, was fallen Releases draus. Ich habe ein bisschen auch nach Genres geguckt, um so ein bisschen voraus zu sortieren, weil natürlich an jedem Freitag eine Menge an Releases rausgehauen werden. Und um mich da so ein bisschen... Ja, um das ein bisschen auszusortieren. Und Earl Sweatshirt könnte auf jeden Fall vielen Leuten ein Begriff sein und auch ein sehr cooler Künstler und auf jeden Fall ein Spotify-Search wert, wo man sich auch eigentlich durch alles mal klicken kann. Eigentlich ist fast alles von dem mega geil, was der macht oder wo der mitgefeatured ist. Also überall, wo der so seine Hände oder seine Stimme im Spiel mit hat, kann man sich auf jeden Fall immer anhören und ist auf jeden Fall immer eine große Chance, dass der Track dann geil ist oder Album oder EP oder was auch immer es dann ist. Und ich würde jetzt sagen, wir hören einfach mal in einen Song rein und dann reden wir kurz weiter. Vielleicht schließen wir es auch dann einfach schon mal ab. Hier kommt...
Was hätten Sie denn gern?
Ich würde gern den ersten Track reinschmeißen.
Nobles.
Ja.
Let's go.
Let's go.
Of darkness also began his quest. Depths of the man that I was from the start. Stay next to the fam, got a place in my heart, chest, breath on demand. The rest of the plan got scrapped when I landed, invested in arts. I do less when I stretch before I hit the bar. Pull up, tan crest on the shoulder of the coat of arms. Told you we the best till we good and gone. Yeah, love shared, it was both ours. Say a prayer, light more dark. Blood in the water when I go to wash. Life sweet when you know the cost. 1,000 yards there, I was looking.
Das war Nobles featuring Earl Sweatshirt and Navy Blue von dem Künstler The Alchemist von der am 30.04. veröffentlichten EP This Thing of Ours. Ja, ich finde es yes. Ein cooler Song. Witzig daran finde ich, dass dieses Sample gespielt wird und am Anfang habe ich so ein bisschen gewartet, bis der Beat reinkommt. So, alles klar, das Sample kommt erstmal so rein und kriegst so ein bisschen so den Vibe für den Song und dann irgendwie im Kopf dachte ich, alles klar, und gleich kommt vielleicht so mehr so Oldschool-Hip-Hop-Beats und so, aber da kommt irgendwie gar nichts. Und das finde ich cool, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich war jetzt nicht wirklich enttäuscht, sondern mich hat es eher positiv überrascht und finde es cool, dass sie eben nicht diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klassischen Weg vielleicht gegangen sind und dass da einfach ein Beat eingefügt worden ist, sondern das Sample bleibt so ein bisschen für sich und dass der Fokus mehr auf den Text gelegt ist, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, was die Intention von denen dahinter war, aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool.
Ich finde auch, cooler Vibe, um irgendwie reinzukommen. So, macht einfach Bock dann.
Ja, und auch dieses Wechselspiel von dem Gesang, das ist jetzt nicht so, okay, der hat die eine Strophe, der hat die andere Strophe, sondern die haben sich dann wirklich in den Zeilen tatsächlich immer so abgewechselt. Und das fand ich auch immer ein ziemlich, ziemlich cooles Wechselspiel, muss ich sagen.
Und der Beat und das Sample passen halt einfach geil aufeinander. Also ich finde, das macht richtig Bock, das zu hören.
Ja, voll. Ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan von so gesampelten Hip-Hop-Beats. Was, ja, also ich möchte jetzt ja vorsichtig sagen, dass ich eben mehr Fan von so anderen Führungszeichen Oldschool-Hip-Hop bin, ebenso mit gesampelten Beats. Das finde ich persönlich ein bisschen cooler. Wird auch ja an vielen Stellen sehr, also inflationär behandelt, nur weil es ein Sample ist, ist es nicht immer automatisch geil. Das Sample muss halt auch geil sein. Also nur, weil es ein Sample ist, ja. Genau, aber hier auf jeden Fall sehr, sehr gut exekutiert. Well executed, will ich sagen.
Sehr gut umgebracht.
Sehr gut umgebracht, ja. Ja, apropos umgebracht. Nein. Naja, irgendwie schon. Also, hiermit endet Part Nummer 1 dieser 12 Albenfolge. Part Nummer 2 folgt hoffentlich nächste Woche. Nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht auch übernächste Woche. Stay tuned und vielen Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen, unseren Instagram-Kanal zu abonnieren, eine positive Bewertung dazulassen, wo auch immer ihr einen Podcast hört. Und bleibt weiterhin gespannt auf die anderen 15 Alben. Ciao!